Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Bingo auf der Hotelterrasse im Urlaub, Familienlotto, jeder mit seinen eigenen Zahlen der Hoffnung, ein Dauerlos bei einer sozialen Organisation. Das sind so meine persönlichen Erfahrungen mit dem Glücksspiel, die mich insgesamt gesehen, muss ich sagen, eher gekostet als glücklich gemacht haben. Halt normal, würde ich sagen, wer wird schon reich und glücklich im Spiel? Das hält Menschen aber offensichtlich nicht davon ab, das Glück im Spiel auch weiterhin zu suchen, und nicht wenige von ihnen verlieren sich in der Sucht. Ein Befund des Glücksspielatlas, der zum ersten Mal erstellt worden ist, unter anderem von Tobias Heyer, Psychologe und Glücksspielforscher an der Uni Bremen. Schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Heyer, begibt man sich mit dem Glücksspiel grundsätzlich auf einen Irrweg?
Nein, grundsätzlich macht Glücksspiel Spaß, Freude ist Unterhaltung, ist Vergnügen, kurzweiliger Zeitvertreib. Die Mehrheit aller Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer in Deutschland und in anderen Ländern spielt verantwortungsbewusst ohne Probleme. Aber wir haben leider auch eine signifikante Anzahl an Personen, die die Kontrolle über ihr Glücksspielverhalten verlieren und letztendlich glücksspielsüchtig werden.
Mit welchen Gefahren konkret, also die Sucht steht am Ende, aber was sind die konkreten Gefahren, wann das Spiel mit dem Glück zur Sucht wird?
Ja, wir haben klare Kriterien, die übrigens an die stoffgebundenen Suchterkrankungen erinnern, zunächst einmal. Entzugserscheinungen oder entzugsähnliche Erscheinungen, Abstinenzunfähigkeit, Dosissteigerung. Das sind so die klassischen Suchtmerkmale. Kontrollverlust natürlich auch an erster Stelle. Aber wir haben im Glücksspielbereich auch Besonderheiten. Zum Beispiel das sogenannte Chasing-Verhalten. To chase, jagen, hinterherjagen von Verlusten ist damit gemeint. Die Betroffenen glauben halt, wenn sie noch einmal zocken können, dann kommt der große Gewinn und sie können ihre finanzielle Notlage auf einen Schlag begleichen. Das funktioniert natürlich nicht.
Sie unterscheiden zwischen Glücksspielstörung und Sucht. Wie fließend ist der Übergang und wie erkennt man das genau?
Letztendlich sind das Synonyme. Der formal klassifikatorisch richtige Begriff ist Störung durch Glücksspielen oder Glücksspielstörung. Das klingt ein bisschen sperrig. Ich präferiere den Begriff Glücksspielsucht als Synonym. Und hier haben wir dann die entsprechenden Negativfolgen, die mit so einer Entwicklung verbunden ist. Und da passt einfach der Begriff Sucht besser aus meiner Sicht.
Kann man irgendwo an festmachen, ab wann es ungesund wird? Meinetwegen an einer bestimmten Zahl, also Stunden, die man spielt oder anderem?
Das ist ganz, ganz schwierig. Ja, wir können sogenannte Beteiligungsgrenzen oder Schwellenwerte extrahieren. Beispielsweise, wenn Sie an mehr als zwei Glücksspielformen im Jahr teilnehmen, dann kann das schon kippen. Aber es gibt ein sehr subjektives Kriterium, was ich, glaube ich, sehr schön finde, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie als Spielerin oder Spieler schon einmal ein schlechtes Gewissen gehabt haben, weil Sie häufiger gezockt haben, als Sie eigentlich wollten, länger, riskanter oder Geld für Glücksspiele ausgegeben haben, das eigentlich für andere Zwecke vorgesehen war. Das ist so ein Kriterium, da sollten die Betroffenen dann letztendlich aufpassen und die Alarmglocken sollten schrillen.
Macht es einen Unterschied, was man spielt?
Absolut. Wir können die verschiedenen Glücksspielangebote hinsichtlich der Suchtgefahren relativ genau einordnen. Es gibt Angebote mit hohen Suchtgefahren, beispielsweise die meisten Formen des Online-Glücksspiels, die Live-Wette beim Sportwetten, das gewerbliche Automatenspiel, also die Automaten, die in Spielhallen und im Gastrobereich hängen oder stehen. Und dann gibt es Angebote, wo die Suchtgefahren überschaubar sind. Ich nenne mal das klassische Lotto 6 aus 49. Und das kann man anhand der Veranstaltungsmerkmale bestimmen. Und da gilt so eine Daumenregel in der Forschung. Wenn eine schnelle Spielgeschwindigkeit mit Entscheidungen im Sekundentakt auf eine hohe Verfügbarkeit trifft, dann gehen wir auch von hohen Suchtgefahren aus.
Gibt es denn bestimmte Gruppen, die besonders gefährdet sind?
Ja, zunächst einmal haben wir laut aktuellster Studie 1,3 Millionen glücksspielsüchtige Personen in Deutschland. Und dann gibt es gewisse Populationssegmente, Personengruppen, die häufiger betroffen sind. Das sind in der Regel eher Männer, eher jüngere Personen, also Jugendliche, junge Erwachsene, auch Personen mit einem Migrationshintergrund, aber letztendlich auch Kinder, die mit einem glücksspielsüchtigen Elternteil aufwachsen. Und ganz neu aufgrund der boomenden, expansiven Entwicklung im Sportwettenbereich sind es mittlerweile auch Mitglieder von Sportvereinen und sogar Fans, die sich für den Sport eigentlich erstmal interessieren, aber dann an der Werbung beispielsweise für Sportwettangebote gar nicht mehr vorbeikommen.
Da gibt es ja einen besonders starken Zuwachs auch laut Ihres Glücksspielatlas bei den Sportwetten. Sollte man die generell verbieten aus Ihrer Sicht?
Zunächst mal ist Hintergrund, dass wir die legalen Umsätze bzw. Bruttospielerträge abgebildet haben im Glücksspielatlas. Mhm. Und der Sportwettenmarkt in Deutschland wurde zum 1. Januar 2020 legalisiert. Daher erschließt sich diese rasant wachsenden Umsatzzahlen seitdem. Vorher war das ein Graubereich, ein illegaler Bereich. Ich bin kein Verbotsanhänger, grundsätzlich nicht. Ich glaube, Verbote funktionieren auch dann nicht oder gerade dann nicht, wenn die Suchtmittel schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Und das sind sie zweifelsohne beim Glücksspiel. Der Weg zurück in Richtung Prohibition ist schwer bis gar nicht vorstellbar. Ich bin aber auch dafür, dass man enge Schranken festzurrt, Verfügbarkeiten deckelt, Mengen begrenzt, Werbung bis auf ein Minimum reduziert bis hin zu Verboten und somit Umgebungen schafft, die zumindest nicht massiv gesundheitsschädlich sind. Wenn Sie in einer Kommune in Deutschland durch eine Straße gehen, in sozial schwachen Gebieten, eine Spielhalle reiht sich an eine Wettvermittlungsstelle, an eine Lottoannahmestelle, dann wird in Hinterzimmern noch gezockt. Das ist nicht das Stadtbild, was ich mir als Gesundheitsforscher wünsche.
Wenn wir nochmal auf das große Ganze schauen, dann kann man ja sagen, bestimmte Formen des Spiels, bei denen ich mein Geld im Zweifel verschwende, helfen aber Menschen, die es wirklich brauchen. So rechtfertige ich vor mir selbst zum Beispiel mein Dauerlos. Und so könnte man Lottospielen rechtfertigen. Aber ansonsten ist das verlorene Glück ein durchaus fragwürdiger Erfolg derer, die es anbieten, oder?
Sie können risikobehaftete Verhaltensweisen immer kognitiv rechtfertigen. Sie finden schon einen Grund, warum sie trinken, rauchen oder eben zocken. Und bei sogenannten Wohlfahrtslotterien ist da ja auch ein Argument dran. Aber das gilt halt nicht für alle Glücksspielformen. Wir haben Steuereinnahmen durch Glücksspiele, die bei etwa 5,2 Milliarden Euro per anno liegen. Diese Summe ist weitaus höher als die Erträge aus alkoholbezogenen Steuern. Daran sieht man, dass nicht nur die Glücksspielanbieter, sondern letztendlich auch der Staat ein Interesse am Glücksspielmarkt hat als Einnahmequelle. Mhm. Und es muss den Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern klar sein, dass sie auf lange Sicht aller Wahrscheinlichkeit nach ihr Geld verlieren. Es gibt wenige Player, die gewinnen, die sind auf der Gewinnerseite. Letztendlich muss die Gesellschaft die Folgekosten tragen, die mit dieser Entwicklung verbunden sind.
Ich wollte eigentlich auch war ein bisschen kompliziert formuliert, die Frage, auf die andere Seite hinaus, ob man den Anbietern letztendlich einen Vorwurf machen kann.
Naja, Sie sehen, das ist ein Milliardenmarkt. Es geht um verdammt viel Geld. Und natürlich haben die Anbieter Geschäftsmodelle, die darauf ausgerichtet sind, Neukundinnen und Neukunden anzusprechen und vor allen Dingen die Vielspielenden, die exzessiv Spielenden zu binden. Darunter sind natürlich auch die süchtig Spielenden. Das sind große Umsatzträger. Und mir ist bislang kein Privatunternehmen, um mal in diesem Segment beispielsweise Sportwetten zu bleiben, bekannt, die sagen, wir kümmern uns ordentlich, ordnungsgemäß um Suchtprävention, um Jugend- und Spielerschutz und sind bereit, 20, 30, 40% der Umsätze, Umsatzrückgänge in Kauf zu nehmen. Das hat mir noch kein Glücksspielanbieter glaubhaft vermittelt.
Tobias Heyer, Psychologe und Glücksspielforscher an der Uni Bremen. Ich danke Ihnen.
Danke.